Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo, mein Name ist Andreas Altmann. Ich bin Reporter und Buchautor und möchte Ihnen heute mein 23. Buch vorstellen mit dem Titel Bloßes Leben. Später wird klar, warum ich diesen Titel gewählt habe. Wie immer in meinen Büchern steht vorne ein paar Motti. Das sind Autoren und Autorinnen, die ich verehre. Und von denen setze ich ein, zwei Zeilen hinein, weil ich denke, sie würden zu dem Buch, zu dem Inhalt des Buches passen. Ich habe vier Motti und eines davon lese ich vor vom grandiosen Charles Bukowski. Und es geht folgendermaßen und es betrifft uns alle. Wir werden alle sterben, jeder von uns. Was für ein Zirkus. Das allein sollte uns dazu bringen, zu leben, zu lieben. Aber das tut es nicht. Wir werden terrorisiert von Kleinigkeiten, zerfressen von gar nichts. Zitat Ende, großartiger Bukowski. Jetzt ist auch eine kleine Marotte von mir. Ich widme jedes Buch von mir jemanden und es erinnert mich an den Künstler, Sänger, Aktionskünstler André Heller, großer Sohn Österreichs, der meinte, sollte ich mal sterben, dann müsste auf meinem Grabstein Schuldner stehen. Er wollte damit sagen, dass wir alle das, was wir gelernt haben, anderen schulden. Kein Mensch lebt aus sich heraus. Er ist das Produkt, im Guten wie im Bösen, was er von anderen, Frauen wie Männern, erfahren hat. Und deshalb jetzt eine kleine Widmung an eine Frau, die ich überhaupt nicht kenne. Jetzt der Text. Das Buch ist einer Frau gewidmet, die ich nicht kenne. Ich habe sie nur eine halbe Stunde lang gesehen, von fern, vielleicht aus 5 Meter Entfernung. Ich bin sicher, dass sie mein Anstarren nicht bemerkt hat. Sie saß und las auf einer Bank mit dem Rücken zur Wand eines Cafés. Sie las wie jemand, der zu einer Spezies gehört, die man für ausgestorben hielt. Ganz da, ganz dabei, ganz eins mit dem Buch. Nicht einmal ließ sie die Seiten los. Kein Suchen nach dem Handy in der Handtasche. Kein Reagieren auf die Geräusche und Stimmen im Raum. Nichts. Das einzige Lebenszeichen kam, als sie umblätterte. Dann wieder totenstilles Versinken. Bis sie, die halbe Stunde war vorbei, den Kopf hob und die Augen schloss. Es war der Augenblick, in dem mir Rilkes Gedicht Der Leser einfiel. Er schreibt da, Zitat, bis er mühsam aufsah, alles auf sich hebend, was unten in dem Buche sich hielt. Zitat Ende. Dieser Leser war sie, die Fremde. Sie war ein Wunder. Sie kam von einem fernen Stern. Sie ist der Traum jedes Autors. So, das war die Widmung und jetzt das Vorwort. Da wird ein bisschen klarer, um was es, was der Ton in dem Buch ist. Es war mitten in Afrika. Ich musste über den Kongo, um ins Nachbarland zu gelangen. Die Strömung war heftig und nur eine müde Piroge stand zur Verfügung. Doch Fährmann Mio lächelte nonchalant und meinte, kein Problem. Wir legten ab. Es schaukelte gemein und eine schwungvolle Welle mehr hätte gereicht, um uns zwei ins Wasser zu kippen, samt Rucksack. Mit jener Hand hielt ich mich links und rechts am Bootsrand fest, wie jemand, der sich an die Armstützen seines Sitzes klammert, wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät, wie kindlich. Ich wurde nicht gelassener, als mir ein Spruch aus dem fernen Indien einfiel. Wie wahr er klang. und wie wenig nervenschonend. Doppelpunkt. Zitat, du bist das, was von dir bleibt, wenn du bei einem Schiffsbruch alles verlierst und du nackt den Strand erreichst. Zitat Ende. Dennoch, der Satz gefiel mir. Er war eindeutig und unvorstellbar. Wie das Foto, das ich als Junge in einem Buch mit dem Titel Katastrophen von heute entdeckt hatte. Man sah einen Mann aus einem brennenden Haus fliehen. Darunter stand, dass Herr Hans W. nichts geblieben war. Nur das bloße Leben und die drei angesenkten Kleidungsstücke am Leib. Hans im Unglück. Ich habe zwei Zimmerbrände hinter mir. Kein Vergleich zum Verderben eines Flammenmeers. Sachen gingen verloren und der tiefe Schreck ließ irgendwann nach. Die lebenslange Furcht vor Feuer, die blieb. Die kleinen Malheurs, die mag ich. Ich bin clever genug, um aus ihnen zu lernen. Aus den großen Debakeln wohl nicht. Bin unsicher, ob ich es mit Desastern aufnehmen könnte oder nicht doch zerbrechen würde. Alles weg. Das ist eine ungeheuerliche Aussicht. Alles, auch die Freunde, die den Untergang oder die Feuersbrunst nicht überlebten. Auch die Freundin, alles, was nah war, unersetzlich nah. Mios Lächeln sollte recht behalten. Nur leicht durchnässt erreichten wir das Ufer. Dort warteten bereits die Grenze auf mich, den weißen Mann. Ihre Haltung war unmissverständlich. Ich legte ein paar schmutzige Scheine in den Pass und konnte passieren. Bloßes Leben hat verschiedene Bedeutungen. Die oben erwähnte, nichts bleibt dem Menschen, ist wohl die brutalste. Eine andere Form, ich will über sie berichten, obgleich sie kaum zum Ruhm des Autors beiträgt, erzählt von einem Umstand, in dem kein Teil des materiellen Besitzes abhanden kam, auch niemandem Leid geschah. Nein, alles durfte ich behalten. Und doch war ich bloß und hilflos. Bloß, da aller Fähigkeiten beraubt. Eine peinsame Erfahrung, aber gewiss lehrreich. So war es. Eine Frau hatte mich eingeladen und ich folgte ihrer freundlichen Bitte. Ich fuhr zu ihr, obwohl mein physischer Zustand nach einem schweren Unfall desolat war. Doch die Aussicht auf Nähe und Eros verhinderte den Blick auf die Wirklichkeit. Ich stieg in den Zug. Luisa war vorgewarnt und reichte mir gleich auf der Fahrt vom Bahnhof zu ihrer Wohnung starke Schmerzmittel, die, wie das halbe Dutzend zuvor, keinen einzigen Schmerz linderten. Bisweilen tut man Dinge, die man schon bereut, während man sie tut. Ich fühlte mich wie ein Betrüger, der längst ahnt, dass er etwas anreißt, zu dem er nicht imstande sein wird. Luisa war selbstbewusst, nicht ohne Grund. Sie sah gut aus, verdiente erfolgreich ihr eigenes Geld, war von niemandem abhängig. Drei so begehrenswerte Eigenschaften. Ach ja, zudem redete sie freundlich und vergnügt. Ihr Zuhause hatte alles, was es für ein Liebeswochenende brauchte. Das einzige Accessoire, das fehl am Platz war, war ich. Nur mit Mühe schaffte ich die vier Stockwerke hinauf in ihr Penthouse. Seit dem Zusammenstoß zwischen mir, dem Radfahrer, und dem Täter, dem Autofahrer, war mein Skelett aus den Fugen geraten. Wann ich mich es bewegte, fuhr ein Blitz in mich. Geplaudert. Es gab Kaffee und die mitgebrachten Blumen standen neben der Schale mit Keksen. Da wir wussten, worauf wir uns einließen, kam es bald zum ersten Kuss. Er gelang mir noch, denn Luisa, die Biegsame, beugte sich vor zu meinem Mund. Warmer Kuss, der alles versprach. Alles umsonst. Irgendwann verschwand Luisa und als sie in die Küche zurückkam, war sie nackt, lächelte und begann zu tanzen. Was für ein Geschenk für einen Mann, dachte ich. Und wie vollkommen stimmig die Situation war. Luisa wollte vögeln. und wundersam unbekümmert zeigt dies ihre Trümpfe. Wieder umsonst. Mein Gerippe war inzwischen versteinert. So zumindest fühlt es sich an. Nur die Hand auszustrecken, ja die kleinste Absicht, den Torso zu bewegen, jagte einen feurigen Stich durch mein Nervenkostüm. Die vom Schock der Kollision miteinander verklebten Faszien wimmerten beim winzigsten Ruck. Undenkbar, hier als Liebhaber aufzutreten. Ich war impotent, von Kopf bis Fuß. Nichts blieb an diesem Tag und den folgenden Nacht als das Leben, blieb mir als das Leben. Ich lebte, nein, ich war am Leben, aber mehr nicht. Nicht der begehrlichste Reiz auf Erden konnte es mit meinem verwundeten Leib aufnehmen. Soweit die zweite Bedeutung von bloß und Leben. Nun kommt die dritte, die wichtigste, die, von der im Buch die Rede sein wird. Bloßes Leben als Ausdruck von äußerster Innigkeit. In den 31 Geschichten passieren immer wieder Momente, die deshalb so intensiv sind, weil sie nichts anderes benötigen als die Bereitschaft, diese Augenblicke zu leben. So ein ultimatives Jetzt, das absolute Wissen, dass der Zauber, der kleine oder größere Rausch nur Wert hat, wenn man von Anfang bis Ende dabei ist. Dass kein Zaudern sein darf, dass sonst das Geschenk und dauert es nur Minuten, entschwindet. Jede Faser soll zucken, soll versichern, dass eine gerade das verheerend grandiose Gefühl durchflutet, unverbrüchlich anwesend zu sein, herzflimmernd und mittendrin. Solche Euphorien scheinen nötiger denn je, da wir uns auf eine Gesellschaft hinein entwickeln, die jede sinnliche Anstrengung, sinnlich im Sinne von physisch erfahrbar, auf Biegen und Brechen abschaffen will. In zukünftigen Smart Houses ist selbst das eigenhändige Hochheben des Klodeckels verboten. Lieber aufs Smartphone tupfen, als Muskeln zu spüren. Lieber nichts spüren, als spüren. Der Körper ist verdächtig. Der kann weg. Die hedonistische Tretmühle. Was für ein Traum, was für ein Albtraum. Eines Tages wird uns beim Verlassen der Wohnung automatisch eine Windel verpasst. Und mit dem Babyphone in der Hand dürfen wir nach draußen. Für den Fall, dass es zu nieseln beginnt und wir unverzüglich um Hilfe betteln müssen, bitte sofort nach Hause evakuieren, ins Hückereich, mit Sofa und Kuscheltieren und garantierter Windstille. Ich warte noch auf die stufenlos einstellbare Heizung für den Fahrradsattel. Den Motor haben wir ja schon. Keiner braucht mehr Angst zu haben, dass sein Body zu irgendetwas Nütze ist. Studien bestätigen es. Sex steigt ab. Immer weniger können sich dazu aufraffen. Wie verständlich. Denn viel aufregender als einen Menschen zu beschmusen, ist es wie offensichtlich mit Plastik zu spielen. Das kann man hernehmen, weglegen, es riecht nicht, es widerspricht nicht, es ist berechenbar und landet, wenn unbrauchbar, im Müll. Entschieden anstrengender ist da ein Zweibeiner, der nicht sofort pariert, der eigensinnig ist, der sich nicht so umstandslos entsorgen lässt. Ich poche auf mein analoges Leben, das keinen Wert darauf legt, rundum connected zu sein. Ich will auf die Welt glotzen und nicht auf ein Handteller großes Display. Ich will nicht zermalmt werden vom Geschwätz, das durch den Cyberspace wabert. Gleichzeitig, wie menschenfreundlich, verschone ich die Umwelt mit den Pipi-Nachrichten aus meinem Alltag. Als ich zum ersten Mal von Jugendlichen hörte, die sich ritzen, um sich via Schmerzen irgendwie wahrzunehmen, irgendwie den Moder der braven, schauerlich voraussehbaren Jahre auszuhalten, habe ich sie sofort verstanden. Ich ritze mich nicht. Doch ich haue ab. Irgendwohin, fast egal, wohin. Nur schimmeln darf es dort nicht. Seltsam. Aber oft werde ich belohnt für die Beschwernisse. Ich treffe Frauen, ich treffe Männer und Geschichten passieren, die fremd und wunderlich klingen. Jedenfalls weit weg vom Mief des Ewiggleichen. Zitat, am Grabe der meisten Menschen trauert, tief verschleiert, ihr ungelebtes Leben. Zitat Ende. Keine Ahnung, wo ich den Satz las. Er ist gemein und leider nicht von mir. Ich wünschte, jedes meiner Bücher taugte so nebenbei als Aphrodisiakum. Man liest es, man schluckt es und nach spätestens einer halben Stunde regt sich die Lust aufs Leben. So, das war das Vorwort. Und jetzt möchte ich eine Szene vorlesen. Wir gehen nach Key West. Key West ist die südlichste Stadt von Florida. Ihr vorausgehen die sogenannten The Keys, also die Schlüssel, aber das hat er nicht angehört. Das sind diese wunderschönen kleinen Inseln, über diese wunderschöne Highway 1 führt von Miami runter nach Key West. Blaues Meer, blauer Himmel, blaue Gedanken, grandios schön. Und eine kleine Stelle möchte ich vorlesen, weil ich ja immer auch beschimpft werde von Leuten, ich habe das noch nicht ganz verstanden, die nicht wüsste, der Frauen, ja, sie grundsätzlich auf ihr Äußeres reduziert. Das ist sehr seltsam, denn ich glaube, dass es Frauen gibt, die sexy sind und sonst gar nichts. Und dann glaube ich, dass es Frauen gibt, die sexy und klug sind. Und dann glaube ich, dass es Frauen gibt, die sexy und klug und herzenswarm sind. Ungefähr so ähnlich übrigens wie bei uns Männern, nur so schön sind wir nicht wie die andere Hälfte der Menschheit. Und das ist eine kleine Geschichte. Ich lerne dort eine Frau kennen und möchte Ihnen diese Geschichte vorlesen. Seltsamerweise kommt es auch dort nicht zur Intimität, aber das hat andere Gründe, sehr überraschende. Also, ich bin in dieser berühmten kleinen Stadt Key West und lese Ihnen jetzt ein kleines Stücklein aus dieser Reportage. Sie hat den Titel, hier steht es, The Keys, 100 Meilen blauer Himmel, 100 Meilen blaues Meer, 100 Meilen Staunen. Also, am nächsten Tag sehe ich beim Planieren durch die Stadt eine Frau, die neben dem Trottoir einen provisorischen Stand mit Broschüren aufgebaut hat und an der Bluse einen Sticker trägt, auf dem Wedding Concierge steht. Sie antwortet überaus freundlich auf meine Frage, was die zwei Wörter bedeuten. Doppelpunkt, sie kümmert sich um Hochzeiten. Ja, sie hat die Lizenz, Leute zu verheiraten. Es gibt drei Angebote. Beim preisgünstigsten findet die Zeremonie am Strand bei Sonnenuntergang statt. Teurer wird es, wenn das Jawort auf einem Boot gegeben wird und High Class wird es, wenn ein Teil des schönsten Tags des Lebens unter Wasser, Video gefilmt, erlebt wird. Nebenbei arbeitet Kylie als Real Estate Shark, so sagt sie es, als Immobilienhai. Aber der Markt sei abgekühlt, die Preise gehen runter, viele haben sich im Rausch des schnellen Geldes verspekuliert. Am späten Nachmittag komme ich wieder, jetzt hat die hübsche Zeit. Wir fahren zum Little Hammacker Park, ein Steg führt über Mangroven, über Krokodile und Salzpfannen, Vöglein zwitschern, die Wette ist still. Wir haben unterbrochen, da als uns jemand mit seinem Ghetto-Blaster auf den Schultern entgegenkommt. Wir halten die Obdachlose an. Ich bitte sie, den Text hören zu dürfen, den Country-Sänger Jimmy Buffett gerade schnulzt. Take it easy, heißt seine Botschaft. Jimmy singt vom easy living, easy loving und easy riding. Beneidenswerte Amis. Kylie ist ein warmer Mensch. Sie erzählt von Key West, erzählt, dass die Pferdedroschke im Zentrum abgeschafft wurden, da häufig Betrunkene einstiegen und die verschreckten Pferde durchstarteten. Sie mag Key West, auch wenn sie wie alle Einheimischen über die Touristenflut zürnt, von der sie, wie so viele, abhängig ist. Sie erwähnt die Keys Disease, die lokale Krankheit, die sich in dem simplen Satz äußert, I don't feel like working today. Also ich habe keine Lust heute zu arbeiten. Irgendetwas an mir lädt Frauen und Männer dazu ein, zu beichten. Das ist eine brauchbare Eigenschaft für einen Reporter. Beim Essen an unserem zweiten Abend in einer Strandbar geht es los. Kylie beichtet. Ohne konkreten Anlass, ohne dass das Gespräch in diese Richtung gegangen wäre. Erstaunlich. Die 37-Jährige tritt elegant auf, spricht ein reiches Englisch, sieht gut aus, kommuniziert leicht und schnell mit ihrer Umgebung. Wer käme da auf die Idee, dass sie jahrelang von ihrem Vater und dessen Bruder missbraucht, schwerst missbraucht wurde als Kind? Der Satz ist raus und sie fängt an zu weinen. Ich halte den Mund, berühre nur sacht ihre Schultern. Geheimnisvolles Key West. Als wir weiter am Meer entlang gehen, umarmt sie mich und sagt, dass sie die Nacht mit mir verbringen will. Ich bin ein einfacher Mensch und muss nicht lange überredet werden. Wir fahren zu ihr. Geschmackvolle Wohnung, ein richtiges Bett für zwei, Blick auf das lichterflimmernde Key West. Wir plaudern, wir trinken, wir kommen uns näher, sitzen irgendwann verspielt auf dem Sofa. Und Kylie hält mittendrin inne. Sorry, sorry, ich kann nicht. Ich möchte es sicher, aber es funktioniert nicht, auch nicht mit dir. Eine Frau zur Intimität überreden, kommt nicht in Frage. Ist recht nicht in einem solchen Fall. Ich frage auch nicht nach, warum, wieso. Der Grund ist so offensichtlich. Nach einem scheuen Kuss bringt sie mich zur Tür. Ich bin nicht gekränkt, auch nicht ernüchtert. Denn ich habe etwas gelernt über sie, über diese Frau. Das soll zählen. Zudem weiß ich, ach, mit Ewigkeiten, dass bemühter Sex eine Hundsgemeinheit ist. Zwei müssen sich mit übergroßer Freude begehren. Dann passiert ein kleines Wunder. So, das war die Geschichte von Kylie. Und jetzt noch, jetzt fliegen wir rüber nach Indien. Indien ist kein anderes Land. Indien ist auch kein anderer Planet, kein anderer Kontinent. Indien ist ein anderer Planet. Es gibt überhaupt kein Land, das man damit vergleichen kann. Deutschland ist ein bisschen, wenn Sie wollen, ja, wie Schweden oder Österreich und Frankreich ein bisschen wie Italien. Nein, so crazy, so verrückt, so verspielt. So geht es nur in Indien zu. Und wären die Inder nicht so, wie sie sind, gäbe es längst Bürgerkrieg. Aber sie haben ein ungeheuer dehnbares Herz. Und davon möchte ich jetzt berichten. Es ist Seite 200. Ich sage mal ganz kurz den Titel. Achtung, eine kleine Sekunde. Und jetzt sind wir schon da. 48. So, okay. Also die Geschichte heißt Der größte Bahnhof der Welt. Untertitel Jeden Tag der helle indische Wahnsinn. Also jetzt die Geschichte über diesen größten Bahnhof der Welt. Das Aufregendste, was mir je auf einem deutschen Bahnhof passierte, ein Flitzer. Ein rundlicher Herr, der vor dem heiteren Bahn ergriffen war, splitternackt an uns vorbeisprinten zu müssen. Aber ja, wir lachten. In einem Land, in dem alle brav und gehorsam sind, ist ein lustiger Dicke ein Lichtblick. Einer immerhin vergnügt sich. Zudem war der Nacke der Behende. Noch bevor die Ordnungskräfte einschreiten konnten, um wieder Ordnung im Staat herzustellen, war er weg. Spurlos. 6.700 Kilometer weiter östlich traf ich in ähnlicher Umgebung einen zweiten Helden. Garantiert Helden.